Ende 2017, ich glaube, es war Dezember, stand ich bei uns in der Wohnung auf dem Balkon. Meine Tochter war gerade ein Jahr alt und habe überlegt, wie es dann sich anfühlt, wenn man runterspringt, beziehungsweise beim Tomatenschneiden dann weiterschneidet, anstatt bis zum Ende, sondern einfach weiterschneidet.
Das ist der Podcast «Lebenseinblick» von der Psychiatrischen Dienst Graubünden und mir, der Katharina Balzer. Willkommen im Podcast «Lebenseinblick», Svenja.
Hallo, freut mich.
Deine Lebensgeschichte, die hat mich sehr beeindruckt. Sie hat dich ganz oft an den Rand gebracht, bist aber immer wieder aufgestanden. Kannst du vielleicht zum Einstieg in das Gespräch uns an einen Moment mitnehmen, wo dein Leben entscheidend verändert hat?
Ja, der Aufenthalt auf der Intensivstation und der Punkt, dass ich oben war. Der hat mein Leben komplett verändert um 180 Grad.
Da sind wir jetzt auch schon mit drin. Hast du eine schwierige... Ach komm, erzähl doch du gerade selber. Wollen wir auch mit der Magenverkleinerungsoperation?
Ja, 2018 hatte ich einen Bypass und der hat nicht so ganz funktioniert, wie er sollte. Da sind so ein, zwei Fehler aufgetreten. Ja, und also in den USA wäre ich Millionär. Das wäre geil. Hier nicht, aber ja. Und dann hatte ich noch eine zweite OP und die ging auch nach hinten los. Und dann bin ich auf der Intensivstation gelandet mit einer Blutvergiftung und, wie heißt das, Lungenentzündung. Und ja, sie haben dann um mein Leben gekämpft, mich angeschrien und gesagt, wir retten sie. Da habe ich gesagt, lasst es doch einfach. Und dann war ich oben. Und mehr weiß ich nicht. Also ich weiß noch alles von oben, ja, aber und dann bin ich irgendwann wieder aufgewacht. Bis heute weiß ich nicht, wie lange ich weg war oder wie weit mein Blutdruck runter war. Ich kann mich nur erinnern, dass man gesagt hat, wir kämpfen hier jetzt, sie haben nur noch einen Blutdruck von 2. Ja, das war alles. Und dann stand ich da oben vor der Tür mit meinem Coffee-to-go-Becher in der Hand. Und der wollte mich nicht. Ja, das war so. Im Nachhinein, ein paar Monate später, ist mir das dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe das nicht sofort realisiert, sondern erst ein paar Monate später, dass ich da oben war.
Über deine Geschichte darüber finde ich eigentlich immer, gibt es so ein grosses Wort und das ist, glaube ich, Akzeptanz. Also du hast oft akzeptiert oder auch immer wieder, was eben das Leben dir eigentlich geliefert hat. Also es fängt eigentlich schon an bei dir als junge Frau, du bist mit 19 schwanger geworden. Das ist ja schon eine riesige Herausforderung gewesen.
Ja, also das war nicht einfach, so jung, dann auch noch von einem Mann, den die ganze Familie nicht akzeptierte, in meiner Naivität, wo ich dachte, ach ja, ich werde mal schwanger, vielleicht bleibt er ja bei mir. Semi-sinnvoll. Aber gut, ja. Ja, es war ein Spießrutenlauf durch die Familie. Ich habe die Schwangerschaft bis zum 6. Monat tatsächlich geheim gehalten. Mit Pullovern von meinem Vater bin ich rumgelaufen, damit man das nicht sieht. Und gleich habe ich in der Familie ja gemerkt, welchen Stand ich dort habe in meiner Familie. Also nicht bei meinen Eltern, aber der Rest, so Oma, Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen. Aber ja, die leben auch alle ihr Leben und ich lebe mein und die sollen auch bitte erst ganz alleine leben, ohne an mich zu denken. Das ist auch schon gut so.
Wie hast du das auf die Reihe gebracht, alleinerziehend nachher mit 20 und deinem Sohn?
Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich hatte, glaube ich, 4 Jobs. Ich war das erste halbe Jahr noch mit dem Vater zusammen. Ich bin im 7. Monat von zu Hause nett rausgebeten worden, mit der Tupperware-Tasche gepackt von meinem Vater eigenhändig. Hab dann eine Einzimmerwohnung gehabt, tatsächlich 28 Quadratmeter, das werde ich nie vergessen, mit 2 Herdplatten und einem ganz kleinen Kühlschrank, wo, glaube ich, 5 Joghurts reinpassten. Und die hat damals, ich war noch mitten in der Lehre, ich habe damals 440 D-Mark verdient und die Wohnung hat 480 D-Mark gekostet. Das weiß ich noch. Und meine Chefin hat mich jeden Monat mit unterstützt. Meine Eltern auch. Die waren auch immer irgendwie so ein bisschen da, aber auch eher noch reserviert. Und ja, und dann habe ich einfach nach der Schwangerschaft, nach der Geburt, 6 Wochen später die Gesellenprüfung gemacht, habe sie dann auch bestanden. Ich war die Erste, die den Raum wieder verlassen hat nach der Theorieprüfung. Und dann habe ich noch ein halbes oder ein Jahr darauf gearbeitet, glaube ich. Habe ihn immer mit zur Arbeit genommen. Mein Sohn, meine Chefin hat das alles erlaubt. Der lag im Kinderwagen, jeder ist mit ihm mal gelaufen aus dem Team. Und ich habe dann zwischendrin gestillt oder abgepumpt und dann war gut.
Wenn du jetzt zurückschaust, das ist 25 Jahre her. Was hast du dort aus dieser Zeit mitgenommen?
Wenn man will, schafft man alles. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Hat dir Kraft auch geholfen, um eben gerade die schwierigen Momente, die gesundheitlichen Probleme zu überwinden, die du vorher geschildert hast, also die Operations- und die Probleme nachher?
Also dieser Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das ja, das schon. Das hat mich immer wieder unterstützt. Das kommt auch, blitzt auch immer wieder auf im Gehirn. Damals war ich halt einfach jung. Ich habe damals einfach funktioniert. Ich habe 4 Jobs gehabt. Ich habe an der Tankstelle gearbeitet. Ich habe beim Deutschen Bahn gearbeitet. Ich habe in der Druckerei gearbeitet und beim Arzt geputzt. Alles, damit wir irgendwie rumgekommen sind. Dann war ich nochmal wieder mit dem Vater zusammen danach. Also es war so ein On-Off-Ding. Und ich glaube, als der Klee dann 3 war, habe ich dann endgültig ihn über den Jordan gejagt. Und bin dann in die Großstadt gezogen und dann war der Kontakt auch weg. Dann habe ich ihn wirklich alleine großgezogen, bis er 5 war. Und da kam dann mein jetziger Ex-Mann ins Spiel.
Das muss man auch mal sagen. Also wirklich ganz schwierige Zeiten, ganz tief drinnen, aber auch ganz grosse Liebe. Magst du uns vielleicht kurz erzählen? Das ist eine schöne Liebesgeschichte, wie das eigentlich denn dort angefangen hat mit deinem Ex-Mann.
Den habe ich auf einer Afro-Party kennengelernt, auf einer Studentenparty. Der ist mir über den Weg gelaufen, habe ich den gesehen und gedacht, jopp, entweder für eine Nacht oder fürs Leben. Und aus der Nacht ist nichts geworden. Naja, habe ich ihn fürs Leben, oder naja, zumindest für 13 Jahre habe ich ihn genommen. Ja, das war eigentlich so, ich war hin und weg. Der ist nur an mir vorbei, hat mich nicht mal gegrüßt und ich habe gedacht, boah, was ist das bitte? Ja, und so hat das bei uns angefangen. Aber er fand mich nicht toll am Anfang. Ich habe ihn dazu gezwungen, mich toll zu finden. Ich habe ihm einfach meine Nummer ins Nadel gedrückt. Ja.
Und so. Ihr habt dann auch geheiratet kurz darauf, und dann ist dein zweites Kind auf die Welt gekommen, als Wunschkind. Ist das dann so die Zeit gewesen, wo du kannst sagen, wow, da hat einfach mal alles gepasst für Svenja?
Im Nachhinein ja, zu dem Moment eigentlich gar nicht, weil er war mitten im Physikum, er war kurz vorm Ende des Studiums und dann werde ich auch noch schwanger und ja, also, aber wir haben gesagt, wir schaffen das, wir hatten unseren gemeinsamen Traum, dass wir irgendwann zusammen eine Praxis haben und, das war so, wo wir gesagt haben, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Er hat sein Studium gemacht, ich habe gearbeitet nebenher, wieder mit Kindern, ich habe immer irgendwie 80-100% geschafft in Deutschland für 7,50 € die Stunde im Callcenter und dann, ja, sind wir irgendwann dann 2013 nach dem Studium, 3 Monate nach dem Studium, ist er dann hierher in die Schweiz.
Ihr seid dann angekommen, du und die beiden Kinder. Und dann da in der Schweiz im 2016 ist auch eure Tochter auf die Welt gekommen. Du hast mir erzählt, als totales Wunschkind, wenn auch eigentlich als richtiges Wunder, dass es überhaupt so weit gekommen ist.
Ja, genau. Ja, 2016. Also wir haben lange gebraucht, bis ich nochmal schwanger wurde, weil ich ganz schlimm Endometriose hatte, was sie damals nicht gesehen hatten. Und mein jetziger Frauenarzt, als er das erste Mal gesehen hat, hat er nur gesagt, er fragt sich, wie ich schwanger wurde. Es ist eigentlich unmöglich mit der Menge, wo ich hatte. Ja, und dann, wie gesagt, ist sie 2016 auf die Welt gekommen. Kaiserschnitt, wie die anderen beiden auch. Ja, ich hatte ein absolutes Wunsch-OP-Team in Fontana, weil mein Ex-Mann natürlich dort geschafft hat. Also hatte ich alle Prioritäten, die man haben konnte. Mag schön sein für den anderen, für mich nicht. Ich bin nicht so der Typ, der sagt, ja, ich bin die Frau von. Nein, ich wollte ein Gemeinschaftszimmer mit anderen Frauen. Und das durfte ich aber damals nicht. Da ist mir dann schon das Licht aufgegangen. Irgendwas funktioniert hier nicht so ganz richtig, weil er mich abgeschottet hat. Und ja, du bist meine Frau, du hast dort alleine zu sein. Und ich will dich beschützen und war ja in dem Moment auch schön und gut. Aber so im Nachhinein ist mir halt aufgefallen, dass er das so ein bisschen gelenkt hat.
Und dann war euer drittes Kind da gewesen. Und trotzdem, dann ist eigentlich nur noch bergab gegangen.
Ja, dann ist es nur noch, dann war die Liebe war vorbei. Bei ihm, bei mir nicht. Er hat tatsächlich mir mal gesagt, mit dem Tag der Geburt war fertig. Da hat er nichts mehr empfunden für mich. Das war dann November 2016. Im Februar 2017 habe ich mein ganzes Tief gehabt. Und ich war recht flauschig, sage ich immer. Also ich hatte knapp 130 Kilo. Mir angefuttert und wegen Depressionen, die ich immer wieder hatte, meine Löcher. Und ja, also ich sage mal, der Kühlschrank hat nicht umsonst ein Licht. Ja. Also irgendjemand muss so schlau gewesen sein, das erfunden zu haben, dass man da nachts rangeht. Das war so meine Ausrede, warum ich an den Kühlschrank gehe. Der hat ja ein Licht. Und das war so der, da habe ich halt einfach immer mehr zugenommen, habe mich dann auch nicht bewegt. Ich habe keine Freunde hier gehabt, ich war abgeschottet. Habe dennoch aber, war aktiv und habe mir was gesucht, um rauszukommen. Ich habe 3 Jahre lang von 17 bis 19 recht große Events in der Schweiz organisiert für Insta-Mamas. Habe das recht erfolgreich praktiziert. 2017 haben wir ganz klein angefangen mit, ich glaube, 10 Firmen, die ausgestellt haben. Es war wie so eine Messe. Und das war so, aber das war so der Anker zum Rauskommen zu Hause. Ich hatte was zu tun. Ich habe das Event im Oktober, November gehabt und habe aber schon im Januar, Februar angefangen zu planen. Und ich hatte immer was zu tun, immer hier, da, dort, Location anschauen. Und das war so mein Weg, um von zu Hause so ein bisschen rauszukommen. Aber es wurde nie akzeptiert. Es wurde immer gesagt, ja, wenn das kein Geld in unsere Kasse bringt oder in seine Kasse, dann ist es nichts wert. Und das hat aber auch schon in Deutschland angefangen. Das hat schon in Deutschland angefangen, dass er gesagt hat, ja, alles, was du machst, das bringt ja nichts und ich sehe davon nichts. Und ja, das war so. Und Ende 2017, ich glaube, es war Dezember, stand ich bei uns in der Wohnung auf dem Balkon. Meine Tochter war gerade 1 Jahr alt und habe überlegt, wie es dann sich anfühlt, wenn man runterspringt, beziehungsweise beim Tomatenschneiden dann weiterschneidet, anstatt bis zum Ende, sondern einfach weiterschneidet. Ja, und mit den Gedanken bin ich dann zu meinem Arzt gegangen, habe dem das erzählt und der hat mich ziemlich schnell dann hier ins Waldhaus überwiesen. Habe ich ziemlich schnell hier im Waldhaus gesessen. Ich glaube, das waren keine 2 Wochen später, habe ich schon hier im Waldhaus beim Psychiater gesessen zum Gespräch. Und dann ging das recht schnell, dass mein Leben eine Wendung angenommen hat.
Und dann können wir gerade reinhocken. Dann kommt dann eben die Magenverkleinerungsoperation mit all den Problemen, aber die nachher eben auch noch gekommen sind, also die medizinischen Probleme. Und dann nachher zur Trennung von deinem Mann. Sag mal, wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich, okay, jetzt aber auch schon viel früher angefangen. Du hast einmal gesagt, irgendwie schon eben, vor der Übersiedlung in der Schweiz ist eigentlich in der Beziehung einiges nicht so gut gewesen, aber du hast es nicht gesehen.
Ja, also. Im Nachhinein, ja, mein Ex-Mann ist, wie gesagt, fachlich lasse ich auf den nichts kommen. Das ist ein Top-Arzt, wirklich. Menschlich hat er sich mittlerweile auch verändert. Aber damals, ich glaube einfach, wir waren auch urjung. Das kommt auch noch dazu. Ja, er war nicht immer treu. Das habe ich auch alles im Nachhinein rausgefunden. Und die Diagnose von meinem ältesten Sohn, dass der ADHS hat, die hat mich, glaube ich, komplett weggeschlagen. Aus heutiger Sicht, weil da hat es angefangen, dass wirklich alles schwierig wurde, dass man in eine Schublade gesteckt wurde, das Kind ist nicht normal, das Kind, du musst die Regeln haben, du darfst nicht so sein, aber du sollst so sein. Und wo ich dann auch von der Familie, du musst nicht so streng sein, aber du musst Regeln haben, du bist zu laut, aber warum redest du mit ihm so leise? Wo man dann sagt, ja, wo soll ich denn jetzt hin? Hallo, ich bin 27, wo soll ich hin? Und dann ist natürlich der Glieder noch geboren oder der mittlere. Als wir die Diagnose bekommen haben, ein halbes Jahr später ist der mittlere geboren.
Wenn du jetzt rückblickend, wo du die Diagnose gekriegt hast für das erste Kind, 2007 ist das gewesen, würdest du dort heute dir vielleicht auch Hilfe holen oder was würdest du anders machen? Oder würdest du es nochmal genau gleich so machen?
Nein, wir hatten ja Hilfe. Wir waren in ambulanter Behandlung, wir waren in der Klinik. Wir waren in einer Kur 6 Wochen wegen mir, Adipositas, Burnout und ADHS. Also wir waren alle 3 in der Klinik. Der Klee konnte noch nicht mal laufen. Waren wir 6 Wochen. Ja, waren wir stationär in der Klinik. Der Große war stationär, der war ambulant, der war in der Tagesklinik. Wir haben wirklich alles durchgemacht mit Therapeuten von bis. Ich bin wirklich von Pontius zu Pilatus mit diesem Kind. Aber ja, er hat seinen Ritalin gehabt, er hat Medikinet gehabt, er hat Strattera gehabt, Concerta, er hat alles an Medikamenten, was es für ADHS gibt, gehabt und hatte mit 9 Jahren den ersten Gedanken, sich selbst umzubringen. So, und das habe ich auch nur mitgekriegt, weil er sein Tagebuch offen liegen lassen hat und ich war am Aufräumen und habe das dann dort gelesen. So, das war der erste Hilfeschrei, den er rausgesendet hat, den ich aber nicht gesehen habe, weil ich in einer Ehe drin war, die nicht so, ja, im Nachhinein nicht so lief, wie ich das gerne gehabt hätte. Also die Kinder sind sehr streng aufgewachsen, sehr. Die beiden Jungs, ja. Also ich behaupte, ich war nicht immer eine gute Mutter. Ich sehe das heute bei dem Großen, er akzeptiert viel. Er wohnt ja bei mir noch aber er akzeptiert vieles nicht oder versteht vieles nicht, wie ich heute mit den Kindern umgehe, weil er das ganz anders kennengelernt hat. Er hat mich wirklich als wütende, laute, schreiende, schimpfende, ausrastende Mutter, weil ich auch überfordert war mit der Situation. So hat er mich kennengelernt. Es ist auch mal die Hand geflogen. Ja, bin ich nicht stolz drauf, gebe ich aber zu, ich stehe dazu. Er hat mir verziehen, hat gesagt, Mama, das musste so sein, sonst wäre ich vielleicht gar nicht da, wo ich jetzt bin. Es ist alles okay so. Eine andere Freundin hat mir gesagt, das Kind hat sich mich ausgesucht, damit ich es bei den anderen besser mache. So, und ja, und das ist so. Es war nicht einfach, es war wirklich. Und dann, wie gesagt, die Familie, die immer noch dran geht. Du musst mehr loben, du darfst nicht so laut sein. Er braucht Regeln. Mach doch ein Punktesystem, mach ein Kleberli-System. Ja, aber das bringt doch nichts. Und ja, irgendwann habt ihr wieder Therapie und dieses ganze Hin und Her, dass man immer so hin und her geschoben würde. Du musst, aber du darfst nicht, aber du kannst oder machst du vielleicht so. Oder wo ich dann sage, hey, ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie das ist, mit so einem ADHS-Kind zu leben. Nehmt ihr mir doch bitte mal eine Woche mit in Urlaub und dann können wir uns wieder unterhalten. Nach dem Urlaub haben wir gesagt, haben sie alle gesagt, nein, nie wieder. Herzlich willkommen in meinem Leben.
Ja. Und ich denke, da sprichst du eigentlich ganz einen Haufen Eltern an, die auch gefordert sind, natürlich mit einem Kind, das jetzt Auffälligkeiten hat, jetzt du aus deiner Erfahrung aus, und auch mit der Distanz natürlich, gell? Im Nachhinein weiss man es immer besser, oder spürt man besser den Weg. Was kannst du ein bisschen denen sagen, oder auch beruhigend sagen, wie du jetzt im Rückblick die ganze Sache siehst?
Aus heutiger Sicht, mit meinen 44 Jahren, und dass er jetzt Fakt wieder seit anderthalb Jahren bei mir lebt, und auch erwachsen ist, sage ich, nicht schlecht denkend, es hört nie auf, aber sie brauchen einfach eine klare Struktur und eine liebe Hand an der Seite, die sagt, hey, krieg jetzt deinen Arsch bitte hoch, auch wenn es manchmal sich ein bisschen doof anhört, mach bitte was. Und dass man ihnen wirklich auch mit 24 noch einen Plan gibt. Kannst du bitte aufstehen und dein Zimmer aufräumen? Guck mal, wie es hier aussieht. Es ist nicht böse gemeint, aber bring bitte deine Wäsche selber in die Waschmaschine. Das sind Sachen, die habe ich immer noch täglich. Gerade eben, bevor ich her bin, gerade wieder, dein Zimmer ist voller Wäsche. Ah ja, ja. Die sehen das nicht und das ist nicht schlimm. Die wollen das nicht sehen, aber sie kriegen es einfach nicht hin. Und das ist einfach eine unheimliche Geduldsprobe. Es ist unheimlich herausfordernd, wenn man dann noch andere Kinder hat, die, ja, ich sag's jetzt einfach so, wie es ist, perfekt funktionieren. Der Mittlere, der ist 18 oder wird jetzt 18, der räumt sein Zimmer, hat nie Staub, seine Wäsche ist immer gewaschen, sein Schrank sieht immer aus wie geleckt, wo ich sage, also es ist wirklich, das sind einmal ein Kind vom Mars und ein Kind von, keine Ahnung, von Saturn. Also wirklich so einer, der immer dreht und rotiert und weiß nicht, was er tut und bei den kleinsten Kleinigkeiten ausrastet und aggressiv wird. Und der andere, der sagt, weißt du was, lass mich doch einfach alle in Ruhe, ich mach die Tür zu. Puh. Ja, es ist herausfordernd sehr, aber man soll einfach erstens an sich denken, für sich selber eben, auch wenn man so ein Kind zu Hause hat, Auszeiten nehmen zum Atmen und wirklich sagen, so ihr lasst mich hier bitte jetzt erstmal, damit ich Kraft sammle, brauche ich jetzt meine Zeit, meinen Rückzug. Und andersrum mit Reden, aber nicht zu viel, weil sie hassen diskutieren.
Steig ein bisschen ein wieder in deinen Lebensvater, Svenja, und haben mich jetzt auch gerade gefragt, die Kraft, die ich spüre jetzt bei dir und auch der Wille zum Weitermachen und zum alles geben, dass es gut kommt mit deinen Kindern, hat sich die eigentlich auch wieder entfaltet, nachdem du dich getrennt hast aus deiner Beziehung raus?
Ja, also da ging's wirklich nur noch bergauf, muss ich ehrlich sagen. Also die Trennung war mutig, tatsächlich. Ich habe ein Jahr gebraucht, um das auszusprechen. Also vom ersten Gedanken, ich will mich trennen, bis hin jetzt sage ich das ihm. Waren es, glaube ich, 11 Monate knapp. Und das hat sich auch eingebrannt, diese Szene bis heute, wie ich mich getrennt habe. Also es war wirklich, dass ich aus dem Weihnachtsurlaub von meinen Eltern wiedergekommen bin und er mich nicht begrüßt hat, sondern nur die Kinder und mein Vater. Und da wusste ich dann am 28. Dezember, so, das war's, fertig, Feierabend. Mein Vater ist dann am 29. morgens wieder zurückgefahren. Und dann habe ich ihn dann mit einem Becher in der Hand in der Küche stehend dann gefragt, wie sieht dein Plan für das nächste Jahr aus, für 2020? Ja, ich habe keinen Sinn, ja noch 3 Tage. Okay. Und dann hat er mich gefragt, und dein Plan? Ich sage, ja, ich lebe nicht mehr mit dir zusammen. Und seine nüchterne Antwort, ach ja, dann ist das auch geklärt. Das war unsere Trennung. Nach 13 Jahren.
Aber eben, du hast vorher gesagt, eigentlich, du wärst noch bereit gewesen für die Beziehung. Du hättest eigentlich noch Gefühl gehabt. Wie hast du das überwunden?
Oh. Ja, einfach, dass ich realisiert habe, dass als er mir dann 5 Monate später gesagt hat, dass er seit 2 Jahren eine Partnerin hat und ein Kind hat, da war für mich eigentlich, das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, gibt keinen zurück. Weil wir haben erst gedacht, okay, wir trennen uns räumlich, vielleicht versuchen wir es nochmal. Und der ausschlaggebende Punkt, dass alles richtig war, was ich gemacht habe, war, dass mein Sohn mit seinen 12 Jahren dann zu mir kommt und das erste Mal bewusst gesagt hat, dass er mich liebt und gesagt hat, dass das gut ist, wo wir sind, weil ich jetzt wieder viel mehr lache. Und da wusste ich, okay, alles, was ich tue, ist hier richtig, auch wenn es mich überfordert, jetzt allein zu sein, alles alleine zu machen, weil ich hatte vorher nie Ahnung von Finanzen in der Schweiz. Ich wusste nicht, wie man Überweisung macht, weil das hat er alles gemacht. Ich musste mich um nichts kümmern. Ich habe komplett in meiner Welt gelebt und ja, und das war so, dass ich alles lernen musste. Wie funktioniert eine Steuererklärung? Wie geht man an Postschalter und bezahlt Rechnung? Das musste ich nie tun. Und das war für mich so einmal komplett ein neues Leben. Und es war schön, dass ich meine Wohnung einrichten konnte, wie ich wollte, ohne dass mir ein Mann gesagt hat, der Schrank passt da aber nicht hin. Das war so toll. Also das war so der Wendepunkt, ja. Und das war schön. Dann kam Corona natürlich dann noch dazu. Und da sind wir als Dreierfamilie, meine beiden Kleinen, weil der Große ist ja 2016 wieder ausgewandert aus der Schweiz. Der war nur 2 Jahre mit da und dann ist er zurück. Und wie gesagt, vor 1,5 Jahren zurückgekommen. Und und dann sind wir als Dreiergruppe extrem zusammengeschweißt. Also diese Trennung kurz vor Corona und dann alleine in einer ersten eigenen Wohnung leben, wo wir uns unwohl gefühlt haben. Und dann der Fakt, dass wir 24/7 aufeinander hockten, das hat uns extrem zusammengeschweißt. Und das merke ich bis heute bei meinem ältesten Sohn vor allem. Und der wurde natürlich ziemlich früh in diese Rolle, ich bin der Beschützer und so, reingedrückt. Ja, aber er macht das super.
Sag mal, was bedeuten dir deine 3 Kinder?
Alles. Also für meine Kinder tue ich alles. Also für die würde ich durch die Hölle gehen. Obwohl, die wollen mich da unten nicht, aber ja. also für meine Kinder, alle 3, würde ich alles tun. Auch wenn der Große das nicht sieht und nicht denkt und immer mit mir schimpft. Aber ich würde tatsächlich für die Kinder alles tun.
Du hast mir gesagt, dein Name, Svenja, bedeutet die Kämpferin. Woher nimmst du die innere Stärke, wenn es eben so krass schwierige Zeiten sind, wo du durchgehst?
Keine Ahnung. Also meine Mutter hat mal zu mir gesagt, dass sie das bewundert, wie ich bin, gestern erst wieder. Sie sagt, dass keiner in der Familie ist so wie ich. Ich war schon immer ein Gegenstromschwimmer in der Familie. Ich bin noch nie mit der Familie gelaufen. Ich habe immer schon mein eigenes Ding gemacht, in die größte Grütze gegriffen und doch was draus gemacht. Ich bin immer wieder aufgestanden und ich weiß nicht, woher ich das habe. Ich habe immer wieder den Mut gefunden, aufzustehen. Und meine Mutter sagte immer, du bist so ein kleines Stehaufmännchen. Du hast immer ganz viele Türchen offen, die dein Leben sichern. Und das ist auch jetzt, ist es immer noch so. Also ich habe immer einen Plan B. Immer. Egal was kommt, ich habe einen Plan B. Man weiß nie, was passiert. Und damit ich für mich abgesichert bin, weil ich bin jetzt seit 5,5 Jahren alleine, ich muss mich absichern. Ich habe gar keine Wahl. Ich muss einen zweiten Plan haben, falls alles bricht. Aber die Kraft an sich, ich hole sie mir aus, ja, kreativ sein. Ich habe eine Zeit lang ziemlich viel gebastelt, genäht, Schmuck hergestellt und gemacht und getan. Dann halt meine Arbeit, wenn ich Klienten für Massagen habe. Das gibt mir unheimlich viel Kraft. Ja, und das Wasser. Wasser ist mein Element. Also wenn ich am Rhein sitzen kann und das Wasser nur lose, das ist für mich so, da kommt, merke ich, wie das alles zurückkommt. Dann habe ich meine Musik, meine Steinli zu Hause, meine Räucher und alles mit Blümchen voll. Also nicht Blümchen, keine Blumen bitte, Pflanzen. Nichts mit Blüten, grün, es muss grün sein. Dann lebt das auch bei mir. Also das ist so, das ist meine Meditation, wenn ich von meinen Pflanzen die verwelkten Blätter abknipsen kann und dann andere Blätter ins Wasser stellen kann und was Neues züchten kann und dann am Ende des Tages 65 Pflanzen in der Wohnung sind. Ja, das ist mein Leben. Also, und das ist das Lustige. Ich konnte nie Pflanzen in der Ehe. Bei mir ist alles verwelkt. Bei mir ist sogar Unkraut verwelkt. Und seit ich alleine bin, wächst alles. Also ich will niemanden animieren, um Gottes Willen, aber seit ich alleine bin, wächst bei mir alles. Und das ist einfach ein Zeichen, dass die Energie da die richtige ist. Weil vorher ist wirklich, also das kleinste Gänseblümchen ist bei mir verwelkt. Und jetzt wächst alles. Ich kann züchten bis zum geht nicht mehr. Also ich züchte, ich schneide einfach irgendwo was ab, stelle das ins Wasser und es wächst.
Ein grüner Daumen, Svenja.
Ja.
Ich möchte noch auf ein Engagement von dir zu reden kommen. Du bist nämlich im Vorstand von der Vaskra Bünden und machst dort Social Media Inhalt. Auf Instagram kann man die sehen. Die Vaskra Bünden ist die Vereinigung der Angehörigen von der Schizophrenie und psychisch Kranken. Wie kommst du zu dem Engagement?
Ja, ich hatte mit meinem jetzigen, mit dem ältesten Sohn vor einigen Monaten ein rechtes Tief, ganz extrem, wo ich kurz davor war, ihn wirklich vor die Türe zu setzen. Weil eben auch Substanzen im Spiel waren, die nicht so sinnvoll für mich sind und wo er die Kontrolle über sich verloren hat. Und dann habe ich mich bei einer Freundin mit ihr unterhalten, sie auch im Vorstand ist, die Sana Giovannulli. Genau, und sie sagte dann zu mir, ja Svenja, es gibt da die VASK für Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder eben auch Selbstbetroffene. Und dann habe ich eben, sind wir auch auf das Thema Depressionen gekommen, dass ich so viele Jahre eben auch depressiv war. Und dann hat sie gesagt, komm doch mal rein, wir brauchen junges Blut, schau doch mal, was wir machen. Wir brauchen dann neuen Wind und du wärst genau richtig, du hast Energie, du hast Ideen, du hast Elan und du bist Social Media affin, was keiner von uns ist, sagt sie. Und ja, und so bin ich dann da reingerutscht tatsächlich und ziemlich schnell in Vorstand gekommen. Und das ist jetzt tatsächlich so, dass ich komplett LinkedIn und Instagram verwalte. Ja, und das, ich liebe es. Das ist so meine Kreativität, wo ich mich ausleben kann und wo ich meine Ruhe finde. Wenn ich am PC sitze mit meinen ganzen Apps und designen kann, dass ich Reels designen kann, Beiträge designen, Texte, Texten. Also wirklich, das ist so meins, Texte rausfinden, was kennenlernen. Und selber schreibe ich halt auch noch mein Buch. Und das sind so, ja, das sind so, das ist so diese dieses Kreative, wo ich habe, dass ich schreibe, immer wenn ich irgendwas habe. Und wenn zufällig mal Vollmond ist, dann verbrenne ich den Kram auch. Aber ich bin jetzt nicht so diese extrem Esoterik-Tante.
Weißt du, was ich jetzt gerade denke in den letzten Minuten, wo ich dir zugelassen habe, vor allem in dein Gesicht geschaut habe, Svenja, so aufgestellt, leuchtende Augen, begeistert. Also, ich käme dich nicht auf die Idee, dass es auch, ich kann es mir auch nicht vorstellen, die depressive Svenja, die Svenja, die sich verzücht und sich ja, schwarze Löcher gesehen, die kann man dir so nicht vorstellen.
Na, das sieht man auch nicht. Man sieht das den Menschen nicht an. Weil wir einfach für die Gesellschaft funktionieren müssen. Das ist so. Die Krankheit ist nach wie vor nicht anerkannt. Also nicht überall. Es ist immer noch so eine, wie sagt man, Stiefschwesternkrankheit. Das ist so, boah, oder so Stiefmutter. Das ist so, boah, die läuft so nebenher so. Und das ist einfach so, ich möchte einfach mit der Offenheit, die ich jetzt durch den Pressebericht natürlich rausbringe, möchte ich einfach sagen, zeigt euch. Es ist unwichtig, dass ihr nicht immer lachend durch die Gegend lauft. Ich hatte letztens in der Klinik in Beverin, wo ich ja schaffe, genau, hatte ich eine Begegnung mit einer, die dort eben auch ist und die dann kam, oh, heute ist so schönes Wetter, eigentlich müsste ich ja gut gelaunt sein, wo ich gesagt habe, stopp, nein. Nur weil die Sonne scheint, heißt es nicht, dass du gute Laune haben musst. Ich sage, erstmal musst du gar nichts, du darfst. Ich sage, und du darfst auch bei Regen gute Laune haben und bei Sonne total beschissen drauf sein. Ich sage, weil dein Leben jetzt gerade beschissen ist, dann zeig es und sag es und schluck es nicht runter. Weil das macht alles noch viel schlimmer. Und das ist so, dass, ja, man hat es mir nicht angesehen, körperlich ja, mit 130 Kilo hat man mir das schon angesehen. Aber das war immer nur, ja, sie macht keinen Sport, sie isst einfach viel. Das, dieses Kommentar von meinem Ex-Mann mal beim Frühstück bei meinen Eltern, wo ich das zweite Brötchen aufgeschnitten habe, vor meinen Eltern, hat er dann tatsächlich am Tisch zu mir gesagt, du isst wie eine Sau. Ja, und das habe ich aber gar nicht. Ich hab nie viel gegessen, sondern falsch. Und das habe ich aber jetzt mit dem Magen-Bypass, mit der 60-Kilo-Abnahme, habe ich das realisiert, was falsch war in meinem Leben und versuche das natürlich heute besser zu machen. Man bekommt immer das, was man tragen kann, was man stemmen kann, wo das Universum, Gott, wer auch immer, wen man da an wen man glaubt, denkt, dass die kann das, die schafft es, die packt es. Keine Ahnung wie, ich weiß es nicht, aber ich mache es einfach.
Das ist gut. Vielen Dank, Svenja, dass du deine Geschichten und deine Erfahrungen mit uns teilt hast. Ich wünsche mir für dich, dass du immer wieder zur Kämpferin bist. Vielen Dank.
Ich bin eine. Ich bin eine. Ich schaffe das. Danke dir vielmals für die Zeit. Danke.
Das ist der Podcast «Lebenseinblick» von der psychiatrischen Dienst Graubünden und mir, der Katharina Balzer.